Der albanisch geprägte Islam in der Schweiz, der bisher als liberal und anpassungsfähig galt, steht vor einem Wandel. Jüngste Fotos aus verschiedenen Moscheen zeigen, dass mittlerweile selbst kleine Mädchen Kopftücher tragen. Beobachter warnen vor einer schleichenden Islamisierung und einem konservativeren Kurs, der sich bis auf den Balkan zurückverfolgen lässt. Darüber spreche ich jetzt mit Saida Keller, tunesisch-schweizerische Romanistin und Islamismus-Expertin. Sie setzt sich seit 20 Jahren für einen Islam ein, der kompatibel ist mit den Menschenrechten und mit den demokratischen Rechten. Für ihr Wirken erhielt sie 2016 den Schweizer Menschenrechtspreis. Ich grüße Sie, Frau Keller.
Guten Tag, Frau Ziegerli.
Nach offiziellen Angaben leben etwa 445.000 Muslime in der Schweiz. Das entspricht etwa 6% der ständigen Wohnbevölkerung. Die meisten stammen aus dem Balkan und der Türkei. Wie gesagt, galt der albanische Islam immer als liberal, moderat und weltoffen. Doch nun lesen wir in verschiedenen Zeitungen, dass in Moscheen, zum Beispiel in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Aargau, heute fast ausschließlich verschleierte Frauen und auch kleine Mädchen zu sehen sind. Ist das auch Ihre Wahrnehmung und wie beurteilen Sie das?
Ja, diese Wahrnehmung kann man eigentlich anwenden auf alle Moscheen in der Schweiz, nicht nur im Kanton St. Gallen, Zürich und Aargau. Es ist eine Entwicklung, die seit den 90er Jahren ihren Lauf genommen hat. Das hat damit zu tun, dass nach dem Jugoslawienkrieg eben viele Menschen aus dieser Gegend in die Schweiz gekommen sind, aber auch, dass sehr konservative Golfstaaten, allen voran Katar, Saudi-Arabien und so weiter, auch Kuwait, ihren Islam in dieser ehemaligen Gegend von Jugoslawien implementieren wollten und das auch taten. Also besonders Saudi-Arabien, bekannt für einen erzkonservativen Islam, den Wahhabismus, hat Tausende von jungen Männern ausgebildet aus Albanien, Kosovo, Nordmazedonien und so weiter als Imame. Und diese Männer sind dann zurückgekehrt in ihre Länder, aber auch eben in die Diaspora. Das heißt dort, wo Albaner auch leben in Europa und Moscheen gründen und eben diesen Islam pflegen. Und was wir jetzt sehen anhand von kleinen Mädchen oder Frauen, die verhüllt sind, ist aus meiner Sicht nichts Neues. Das war von Anfang an so. Jetzt ist einfach die Sensibilisierung größer, die Medien berichten öfter darüber, aber eigentlich war es von Anfang an so.
Nun sprechen Kritiker in den Medien von einer schleichenden Islamisierung der Schweiz. Was sagen Sie dazu?
Ja, diese schleichende Islamisierung findet tatsächlich statt, einfach innerhalb der Moscheen und in diesen Kreisen, die die Moscheen regelmäßig besuchen. Vielleicht ist dazu zu sagen, dass unter dieser halben Million circa muslimische Menschen in der Schweiz eine ganz große Mehrheit, ich sage jetzt mal 85% der muslimischen Bevölkerung, nichts zu tun hat mit den Moscheen und auch diesen erzkonservativen Islam, diesen Salafismus, der zu den ursprünglichen und unverfälschten Quellen des Islams zurückgehen will, ablehnt. Aber, und hier ist ein wichtiger Punkt, die Herren der Moscheen, sie sprechen sehr gerne im Namen der muslimischen Bevölkerung. Ja, sie brüsten sich damit, dass sie für eine halbe Million Muslime handeln würden, was überhaupt nicht stimmt, denn sie repräsentieren höchstens eben die Moscheen und diese Bevölkerungszahl kann man so auf ca. 15% der gesamtmuslimischen Bevölkerung so schätzen. Ja, da liegt ein ganz großes Missverständnis auch seitens unserer Behörden, die immer von den Muslimen sprechen, obwohl die ganz große Mehrheit der muslimischen Bevölkerung sich überhaupt nicht mit den Moscheen identifiziert, sich sogar distanziert von einem archaischen Islam, der nichts von Menschenrechten hält, der nichts von den Frauen hält, der Frauenfeindlichkeit eigentlich ja lebt und der eben Frauen und Mädchen von ganz klein auf daran gewöhnen will, dass sie minderwertig sind, dass ihr Körper Quelle von Scham sein muss, dass dieser Körper bedeckt sein muss. Also das ist einfach die Realität. Es gibt einige Leute, die zum Beispiel aus Iran oder aus Saudi-Arabien geflohen sind nach Europa, um in Freiheit leben zu können. Sie fliehen aus solchen Regimes meistens als Frauen, aber auch als Männer, die ein freies, selbstbestimmtes Leben führen wollen. Und diese Leute sind absolut schockiert, wenn sie sehen, wie zum Beispiel in Europa gewisse Zonen total vereinnahmt sind von Islamisten, also von Frauen, die total verhüllt sind, von Männern mit Bärten und Gewändern. Man braucht nur zum Beispiel nach Straßburg zu gehen oder nach Belgien oder nach Holland oder nach Mühlenbeek in Brüssel. Und dann sieht man, wie stark diese Präsenz von Islamisten eigentlich ist und was für ein Diskurs in den Moscheen gedeiht. Und das macht diesen Menschen schon Angst, weil sie denken, ich bin jetzt vor diesen Islamisten geflohen, bin nach Europa gekommen und da finde ich sie wieder. Und das kann ein sehr beengendes Gefühl sein.
Also die Muslime, die die Moscheen frequentieren, die repräsentieren nicht die gesamtmuslimische Bevölkerung, wie Sie sagen. Wie sehen denn das die anderen 85% der Muslime? Was sagen die dazu?
Ja, das ist das Problem, dass diese 85% eine schweigende Mehrheit bilden, dass sie sich überhaupt nicht mit dem Thema befassen, weil sie diese Leute, die organisiert sind, eigentlich nicht so sehr ernst nehmen, was ein Fehler ist. Sie denken, ja, die können sowieso nichts ausrichten. Und das ist auch ein Fehler, weil es ist ein sozialer Schaden am Entstehen, schon länger mit der Bildung einer Parallelgesellschaft. Und diese 85% der Muslime, sie kümmern sich überhaupt nicht darum. Das sind Leute wie Sie und ich, das sind ganz normale Bürger, die wollen einfach ihr kleines Leben führen und sich überhaupt nicht mit Fragen rund um den Islam befassen. Und genau das spielt diesen konservativen Leuten in den Moscheen in die Hände.
Warum?
Weil sie so völlig ungestört ihr Süpplein kochen können. Sie werden mit Millionen unterstützt aus Katar. Die türkischen Moscheen sind von Ankara ferngesteuert, das wissen wir. Ankara hat ganz große Visionen, wenn ich das so sagen darf. Ankara will führend sein, auch in Europa, in diesen Netzwerken der Moscheen und sogenannten islamischen Kulturzentren. Die Türkei ist dabei, den Lead zu übernehmen im organisierten Islam in Europa, also nicht nur in der Schweiz. Ja, das ist die Realität.
Wir haben in der Zwischenzeit um die 300 Moscheen in der Schweiz und viele von ihnen stehen mit den Muslimbrüdern in Verbindung. Welche Bedeutung haben die Muslimbrüder in der Schweiz?
Ja, die haben eine entscheidende Bedeutung, weil das Gros des organisierten Islams ist der Muslimbruderschaft quasi verbunden. Und das hat auch historische Gründe, weil Said Ramadan, das war die rechte Hand des Gründers der Muslimbruderschaft in Ägypten, von Hassan al-Banna, der hat politisches Asyl bekommen in Genf in den 60er Jahren, hat dort gewirkt, hat dort ein islamisches Zentrum gegründet, das seine Söhne Tariq Ramadan und Hani Ramadan quasi weitergeführt haben. Dann ist er weitergezogen nach München, hat dort ein islamisches Zentrum gegründet. Auch dieses Zentrum lebt noch. Das wird von einem Herr Benjamin Idris von Nordmazedonien heute quasi geführt. Und aus diesen historischen Gründen konnte die Muslimbruderschaft jahrzehntelang ihr Netz weben und jahrzehntelang sich in aller Freiheit organisieren. Sie war ja in den damals laizistischen Ländern, also arabischen Ländern wie Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien und so weiter, war sie verpönt, verfolgt, und ihre Hauptakteure hatten dann politisches Asyl bekommen in Deutschland oder in der Schweiz oder in Italien oder in Frankreich. Und so haben sie eigentlich in den letzten 40 Jahren sehr solide Organisationen aufgebaut. Sie haben auch dafür gesorgt, dass ihre Finanzen stimmen. Sie haben Immobilien gekauft. Sie stehen heute sehr gut da, auch wirtschaftlich. Sie haben das ganze Halal-Geschäft eigentlich unter sich und sie sind absolut tonangebend in den Moscheen.
Was sind denn die Problematiken im Zusammenhang mit den Muslimbrüdern?
Das Problem ist ihre Ideologie. Und diese Ideologie eben sehr nahe am Salafismus. Das heißt, sie wollen eigentlich eine Gesellschaft, die nach islamischem Recht organisiert ist. In ihrem Slogan heißt es, dass der Koran ihre Verfassung ist. Also das heißt, sie anerkennen eigentlich die demokratische Verfassung nicht an. Also das Leitmotiv ist immer eine islamische Gesellschaft. Sie wollen eigentlich einen Gottesstaat. Das ist ihr fernes Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, sind sie auch bereit, keine Gewalt anzuwenden, diplomatisch vorzugehen, demokratische Institutionen zu unterwandern, sich zu organisieren, mit den Behörden gute Kontakte zu pflegen, so zu tun, als würde ihnen der interreligiöse Dialog am Herzen liegen. Wir wissen, dass sie auch antisemitische Züge haben in ihrer Ideologie. Sie rufen zum Dschihad auf, zum Teil gar nicht so versteckt. Das hat man kürzlich in Istanbul gesehen, als eine Islamkonferenz stattgefunden hat mit Diyanet, also mit den führenden Männern von Diyanet. Das ist die Instanz der türkischen Regierung, die sich um religiöse Fragen kümmert. Und die haben wortwörtlich zum Dschihad aufgerufen. Also das heißt, sie vertreten Werte, auch mit dem Kopftuch für die Frauen etc. Sie vertreten Werte, die nicht kompatibel sind, weder mit den Menschenrechten noch mit den demokratischen Rechten.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann versuchen sie überall dort, wo sie sind, und das sind ja wahrscheinlich mittlerweile sehr viele Länder auf der Welt, überall diesen Gottesstaat zu implementieren?
Ja, das ist so, das ist die Ideologie und ihr fernes Ziel ist immer der Gottesstaat. Wenn Sie zum Beispiel an die Taliban denken oder an das iranische Regime oder an einen Bin Laden, sie stützen ihre Ideologie alle auf die Ideologie der Muslimbruderschaft. Also ich sehe die Ideologie der Muslimbruderschaft als die Matrix von allen bis zu terroristischen Organisationen wie Al-Qaida. Und sie haben auch Verbindungen, auch historisch begründet, zu diesen Organisationen. Aber sie passen sich sehr gut an, gerade in einer Demokratie, bis sie ihre Ziele erreichen, sagen sie.
Denken Sie, dass das in westlichen Gesellschaften wie zum Beispiel in der Schweiz überhaupt möglich ist?
Vielleicht ist es nicht möglich, aber ich sehe einfach, dass sie daran arbeiten. Und vor allem sehe ich, dass viele Behörden sehr naiv umgehen mit diesen Strukturen, weil sie das Gefühl haben, ja, sie bewegen sich ja in einem rechtlichen Rahmen, sie machen ja nichts Illegales und die können sowieso nichts tun. Und wenn wir sie schön füttern, also mit Geld und mit Anerkennung und so weiter, dann machen sie nichts. Und das ist naiv und es ist falsch, eine falsche Strategie, weil das Teil ist von der Strategie der Muslimbruderschaft, dass sie eben so vorankommen, Terrain besetzen, Institutionen unterwandern.
Sie sagten, es fließen Millionen vor allem aus Katar in diese Strukturen der Moscheen in der Schweiz, die den Muslimbrüdern zugehörig sind oder zumindest nahestehen. Was machen Sie denn mit diesem Geld?
Es gibt ein Buch, das heißt Qatar Papers. Das wurde von zwei französischen Journalisten geschrieben, von Malbruno und Schönau. Sie haben zum ersten Mal Belege publiziert, die eben belegen, wie diese Millionen fließen, und zwar in ganz Europa. Italien, Deutschland, Schweden, Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich und eben die Schweiz. Und es sind wirklich Millionen, und mit diesem Geld wird natürlich auch das, was man weiß, Infrastruktur aufgebaut. Also es ist ja nicht von ungefähr, dass plötzlich auch bei uns in der Schweiz Moscheen gebaut werden für 4 oder 5 oder 6 Millionen Franken. Und uns wird gesagt, dass das Geld von den Mitgliederbeiträgen kommt, ja, was ja ein Witz ist. Ja, jetzt sind in den letzten Jahren viele solche Moscheen gebaut worden. Ich nenne nur Wiel, St. Gallen. Es gibt einfach verschiedene solche Beispiele. Es gibt auch eine in Glarus, also in Netztal, glaube ich, und eine in Rheinach, im Kanton Aargau. Also es werden immer mehr solche pompöse Bauten gebaut, und dieses Geld kommt ja von irgendwoher. Und was dann wirklich auch sonst noch mit dem Geld passiert, das ist eine Blackbox. Das wissen wir nicht so genau.
Nun habe ich es eingangs gesagt, es ist offenbar so, dass gerade auf dem Balkan die Religion wieder an Bedeutung zunimmt. Wie äußert sich das?
Also mir erzählen auch Menschen aus Kosovo oder aus Albanien, die schon länger in der Schweiz leben, dass sie, wenn sie dorthin zurückreisen, dass sie ihre alte Heimat nicht wiedererkennen. Sie erzählen von Moscheen, die in den letzten Jahrzehnten wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Sie erzählen von Imamen, die zurückkommen aus Saudi-Arabien, die perfekt fließend Arabisch gelernt haben, die dort einen Islam predigen, den sie noch nie so in dieser Form erlebt haben. Also das sind ganz, ganz viele sichtbare Zeichen dafür, ja, dass da sehr viel Geld da ist, um gezielt einen Islam zu implementieren, der den Geldgebern passt. Ja, sie sind übrigens auch oft zu Besuch in dieser Gegend, ob jetzt in Kosovo, Bosnien oder so. Man sieht sehr häufig Leute aus Saudi-Arabien oder aus Kuwait oder aus Katar dort zu Besuch. Also die Verbindungen sind sehr eng. Und auch mit der Türkei sind die Verbindungen sehr eng. Die Türkei hat ein Abkommen mit Katar, bekommt sehr viel Geld aus Katar und investiert auch in diesen Islam, in einen sehr politischen und rückwärtsgewandten Islam, der mit unserer Zeit eigentlich nichts zu tun hat. Ja, das sieht man dann vor Ort, aber man sieht es auch in der Diaspora.
Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl der Muslime in der Schweiz bis 2025 auf bis zu 1 Million wachsen könnte. Was sind Ihre Befürchtungen bei dieser Entwicklung?
Ich habe eigentlich keine Befürchtungen, wenn die Menschen, die da sind, sich engagieren für demokratische Werte, zu den demokratischen Werten stehen und diese demokratischen Werte auch schätzen und weitergeben und schützen. Aber ich habe dort Bedenken, wo diese Leute angezogen werden von Moscheen, die genau das Gegenteil predigen, die eigentlich als Vision eine Parallelgesellschaft haben, die nicht wollen, dass ihre Töchter andere Männer heiraten als jene aus ihrer Community, die den Frauen ihre Freiheiten nicht lassen wollen, die einen Islam predigen, der eigentlich auf Segregation aus ist. Also die Segregation beginnt schon bei den Geschlechtern in den Moscheen, also dass die Frauen hier sind und die Männer dort. Und diese Art des Distanzhaltens bzw. der Entfremdung letztlich, die wird sehr, sehr gepflegt in den Moscheen, und das lernen die Kinder von ganz klein auf. Und das ist die Entwicklung, die mir Sorgen macht.
Sie sind schon mehrfach von muslimischen Organisationen verklagt worden. Wie viele Klagen wurden über die Jahre an Sie gerichtet?
Also ich habe sie nicht gezählt, aber sie sind überschaubar. Es gab eben auch schon Klagen, auf die die Staatsanwaltschaft gar nicht eingegangen ist.
Wie viel sind das? 20 so?
Nein, es ist nicht so schlimm. Also vielleicht 7.
7. Und ja. Weswegen hat man sie da verklagt?
Also meistens geht es um den Vorwurf der Verleumdung. Sobald ich etwas sage, das wirklich stimmt, weil ich ja nicht sage, dass ich nicht belegen kann, ja, dann kommt eine Klage, dann versuchen die Herren der Moscheen, mich einzuschüchtern und sagen, ich hätte sie in ihrer Ehre verletzt und in ihrem Stolz und weiß nicht was. Ja, es läuft meistens auf eine Verleumdung hinaus.
Was haben Sie denn Schlimmes gesagt, dass man dagegen klagen muss?
Also das ist unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel einmal bei einer Moschee, die nachweislich radikale Prediger einlädt, gesagt, dass sie wirklich eine radikale Moschee ist. Und das war genug, um eine Klage dann am Hals zu haben. Aktuell habe ich 2 Islamverbände, die mich verklagt haben wegen Verleumdung, weil ich gesagt habe, und auch das konnte ich belegen, dass sie ja diesem Dunstkreis der Muslimbruderschaft zuzuordnen sind. Und ich habe das wirklich belegt. Und das reicht schon, also dass sie dann oft entweder bei der Redaktion anrufen und Druck machen bei der Zeitung, damit sie etwas dagegen publizieren können. Oder sonst, ja, dann drohen sie sonst mit einer Klage. Und das ist im Moment jetzt ja der Fall.
Wie sind denn diese vorherigen Klagen? Wir werden gleich noch über diese beiden aktuellen sprechen, aber die vorherigen Klagen, wie sind die denn ausgegangen?
Immer zu meinen Gunsten bis jetzt. Ich wurde noch nie verurteilt. Bis jetzt ging das meiste mit Nichtanhandnahme aus. Das Mal ist es offen. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich auch jetzt wieder Recht bekomme, weil ich, wie gesagt, das belegen kann, was ich gesagt habe.
Das sind eben die beiden jüngsten Klagen, einerseits von der Vereinigung der islamischen Organisationen in Zürich, WIOTS, und der Union Vaudoise des Associations Musulmanes, UVAM, im Kanton Waadt. Wie ist denn da der aktuelle Stand bei diesen beiden Klagen?
Also eine Klage ist hängig beim Obergericht. Das ist die Klage der FIOTS, weil die haben nicht akzeptieren können, dass man nicht auf die Klage eingeht, beziehungsweise dass sie meinen Anwalt bezahlen müssen. Das ist natürlich die größte Demütigung. Also sind sie weitergezogen zum Obergericht. Und bei der UVAM ist es so, dass wir auch nicht so genau wissen, wo das Ganze jetzt steckt. Wahrscheinlich noch bei der Staatsanwaltschaft. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mehr kann ich auch nicht sagen.
Was haben denn die Richter in diesen Fällen gesagt, was jetzt nicht auf unbedingt Freude bei den muslimischen Organisationen gestoßen ist?
Also es sind ja meistens die gleichen Akteure, ja? Also ich hatte ja jetzt eigentlich 3 Klagen in der Pipeline. Die dritte hat ein Mann getan, ein zum Islam konvertierter Islamfunktionär in Lausanne. Und gleichzeitig ist er Generalsekretär dieser UVAM, also dieses Verbands. Einmal hat er als Privatperson geklagt, auch wegen Verleumdung. Und einmal hat der Verband dann quasi in anderer Besetzung gegen mich geklagt, ebenfalls wegen Verleumdung. Und bei der Klage, die als Privatperson eingereicht wurde, da wurde ich ja freigesprochen. Und auch das konnte dieser Herr Kemperli nicht akzeptieren und hat gesagt, er werde in Berufung gehen. Also die Richter haben nicht etwas gesagt, das überraschend ist, sondern sie sind der Sache wirklich auf den Grund gegangen, haben den Satz behandelt, der mir vorgeworfen wird, und sind zum Schluss gekommen, dass mich keine Schuld trifft und ich freigesprochen werde. Und ich denke, allein dieser Umstand ist eine große Kränkung für diese Herren, weil sie sind sich gewohnt, dass besonders Frauen nicht widersprechen, sich nicht wehren, sich fügen, alles akzeptieren, was von den Moscheen kommt. Und sie merken, dass das bei mir einfach ganz anders ist und das treibt sie einfach auf die Palme.
Wurden die Medienunternehmen, bei denen diese Artikel veröffentlicht worden sind, involviert in diese Klagen?
Ja, Tamedia war involviert insofern, als dass ich eine Klage hatte wegen eines Interviews in der Zeitung Le Matin du Dimanche. Das heißt, auch gegen den Journalisten, der mit mir das Interview gemacht hat, Alain Rebeté, wurde, glaube ich, auch geklagt. Und dann musste die Zeitung den Juristen bemühen, den Hausanwalt sozusagen bemühen. Also man sieht einfach an dieser Vorgehensweise, dass die Leute wirklich ganz entschlossen sind, Kritiker einfach einzuschüchtern, Kritiker so weit einzuschüchtern, dass sie nichts mehr sagen oder nichts mehr zu sagen wagen. Das war eigentlich eine große Sache, aber hat nirgends hingeführt, konkret.
Das heißt also, Sie waren das erste Mal wegen einer solchen Klage vor Gericht? Ein Fall wurde verhandelt?
Jawohl, ich war zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben vor einem Gericht.
Wie war das für Sie?
Also das war sehr speziell. Ich hatte einen Anwalt und mein Anwalt hat mir dann quasi das Prozedere erklärt. Es war alles neu für mich. Also es ist schon sehr speziell. Man ist dann auch nervös, obwohl ich sehr zuversichtlich dorthin gegangen bin. Weil immerhin, also ich war in meinem ganzen Leben nie vor Gericht und dann plötzlich so. Und natürlich war ich nachher auch sehr erleichtert, dass der Richter die Sache auch so sah wie mein Anwalt.
Dass Ihre Aussagen von der Meinungsäußerungsfreiheit und von der Medienfreiheit geschützt sind?
Ja, aber auch der Umstand, dass ich zu Beginn keinen Anwalt hatte und mich quasi als Laien selber verteidigt habe, dieser Umstand erlaubt dem Angeklagten viel mehr, als wenn sein Anwalt argumentieren würde. Das heißt, jemand, der sich ohne juristischen Beistand verteidigt, weil ihm etwas vorgeworfen wird, der hat eigentlich noch größere Freiheiten. Er darf auch mal übertreiben und er darf auch mal die Sachen spitz formulieren.
Das heißt also auch, dass die Kläger ihre Anwaltskosten übernehmen müssen.
Also ja, wenn das zu Ende kommt und eben keine Berufung und nichts mehr abwarten müssen vom Obergericht, dann müssen sie meine Anwaltskosten übernehmen, ja.
Waren die Kläger anwesend?
Nein. Sie sind nicht erschienen und es war eine große Enttäuschung einerseits und andererseits für mich typisch in ihrem Verhalten. Also sie schießen immer aus dem Hinterhalt. Sie sind sehr fleißig, wenn es darum geht, Klagen einzureichen und wenn es dann darauf ankommt, hinzustehen und sich zu zeigen und vielleicht zu sprechen und zu argumentieren, dann sind sie nicht da.
Wurden Sie auch schon persönlich aufgesucht von Personen aus diesem Umfeld?
Das darf ich so nicht sagen, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist halt schon so, dass man mich kennt, ja, da wo ich lebe und dass ich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich weiß, wie aggressiv diese Leute sein können, wenn man sie besonders als Frau öffentlich kritisiert.
Haben Sie manchmal auch Angst, wenn Sie sagen, Sie müssen vorsichtig sein oder wie müssen wir uns das jetzt vorstellen?
Eigentlich nicht. Also ich bin von Natur aus nicht ängstlich und ich habe keine Angst vor diesen Herren, weil ich weiß, dass ich nichts Falsches gesagt habe und sie wissen das. Also diese Herren wissen das auch, dass es stimmt. Ja, sie können sich auch nicht leisten, einen Fauxpas zu machen, weil sonst ihre Privilegien bei Behörden etc. in Frage gestellt werden. Und in diesem Sinn, nicht, dass sie vor mir Angst hätten, aber ich denke, ja, sie haben schon Respekt, weil sie wissen, dass das, was ich sage, stimmt.
Sie bewegen sich also völlig frei in der Öffentlichkeit.
Ja, das tue ich, ja.
Dann hoffen wir, dass das auch in Zukunft so bleiben
ja,
wird.
Ja, das hoffe ich auch. Dankeschön, ja.
Saida Keller, Romanistin und Islamismus-Expertin in der Kontrafunk Schweizer Stunde. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Keller.
Gerne, danke auch.